Die Sendung mit der Laus.
Gespräche, Geräusche, Gedankensprünge.
Ein Sprung.
Ein Perspektivenwechsel.
Und
die Welt sieht anders aus.
Hier kommt die Laus.
Hier kommt die Laus.
Hier kommt die Laus.
Hallo miteinander, ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Das ist die Sendung mit der Laus. Ich bin Celina Walter. Bei mir zu Gast ist der Dr. Yves Batak. Er ist viel mehr als Doktor und auch nicht ganz ein gewöhnlicher. Warum das so ist, werdet ihr bald merken. Herzlich willkommen im Studio, Yves Batak.
Guten Abend, Celina, und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
Yves, ich wage zu behaupten, du seist ein Arzt der anderen Art, sage ich jetzt mal. Nur schon, wie du dein angewendete Wissen aus weiten Teilen der Welt holst, auch aus verschiedenen Zeitepochen. Du schaffst es, die westliche Schulmedizin zu kombinieren mit der chinesischen, traditionellen chinesischen Medizin. Das ist schon mehr als die meisten schaffen, sage ich jetzt mal. Und du nutzt auch noch viel mehr andere Quellen, zum Beispiel sogenannte energetische Psychologie aus den USA oder auch eine alte Technik aus Hawaii, die Ho'oponopono heisst, wenn ich das richtig ausspreche. Wie ist es zu diesem breiten Spektrum gekommen?
Die Frage habe ich mir auch schon häufig gestellt und ich glaube, die kann ich mir am besten so beantworten, dass ich im chinesischen Horoskop ein Affe bin. Und Affen sind neugierig. Affen müssen etwas können anpacken können, jeden Stein umdrüllen, neue Sachen herausfinden. Und so ist mir relativ schnell mal auch langweilig geworden, wenn ich immer das Gleiche gemacht habe. Also in der Allgemeinpraxis habe ich schon nach 2 Jahren das Gefühl gehabt, es muss doch noch mehr geben, als ständig nur Medikamente können zu geben, die zwar zum Teil sehr nützlich sind, aber nur symptomatisch. Da muss man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, vielleicht auch die Wurzeln von einem Problem. Und dann habe ich angefangen zu suchen und eben, gerade wieder in Anlehnung als Chinesische von voran, habe ich mit der chinesischen Medizin angefangen, nach dem Motto, die Chinesen haben seit 5000 Jahren oder schon länger angefangen, alles Mögliche da beobachten und haben ein sehr grosses empirisches Wissen und dann habe ich zuerst mal mit der TCM, mit der traditionellen chinesischen Medizin, als Ergänzung angefangen in der Praxis. Und ab dort ist dann immer mehr und mehr geworden, immer wieder neue Sachen.
Also hast du dann einfach so weitergeforscht und das, was dich interessiert hast, hast verfolgt? Also wie bist du jetzt zum Beispiel auf die hawaiianische Methode gekommen? Das ist jetzt etwas, was ich noch gar nie gehört habe.
Also ich habe so eine Grundregel, wenn ich aus 3 verschiedenen Quellen, die mir einigermaßen seriös vorkommen, etwas höre, dann gehe ich dem nach. Und beim Ho'oponopono, das war auch so etwas, wo ich da von 2 Leuten, die mir sonst recht viel bedeutet bezüglich ihrer Meinung und dann noch zusätzlich von einem, glaube ich, Zeitungsartikel darüber gelesen habe. Und dann habe ich gesehen, dass das nicht einfach eine Methode von 3 Millionen anderen ist, sondern eine, die sehr einen spannenden Hintergrund hatte, in dem da im hawaiianischen Universitätsspital in Honolulu, glaube ich, etwa 1983 bis 1987, ein hawaiianischer Psychologe, aber auch Schaman, auf seine schamanische Art einen ganzen Trakt voller schwer gewalttätigen, geistig kranken Leute hat können heilen. Also nicht ein bisschen verbessern, nicht irgendwie symptomatisch mit Medikamenten, sondern durch so ein gewisses Ritual heilen. Die sind dann wahrscheinlich im Gefängnis gelandet, weil das doch Kriminelle gewesen sind, aber nicht mehr als Soziopathen und sonstige geistesgestörte Menschen. Und der ganze Fall ist sehr gut dokumentiert gsi, darum bin ich dem nachgegangen, habe das zum Teil ein bisschen angefangen auszuprobieren in den Seminaren, die ich mit meiner Lebenspartnerin gegeben habe. Und es sind auch ganz erstaunliche Feedbacks gekommen. Und das geht dann für mich genau schon in das rein, wo man kann sagen, ob das jetzt am Schluss Einbildung, Placebo-Effekt oder tatsächlich etwas ist, was auf der energetischen Ebene wirkt, ist mir relativ egal, solange es etwas bringt.
Ja, ja. Du hast auch diverse Bücher geschrieben, zum Beispiel «Gespräche mit Luzi», «Erleuchtung für Unwillige» oder «Null Bock auf Karma», «Erleuchtung für Gestresste», «Praktische Tipps für Ein- und Aussteiger». Man hört diesen Titel schon an, dass du das Thema «Hilfestellungen zu leisten», «Leute helfen, ihr Leben zu verändern», dass du das mit einem grossartigen Sprachwitz und auch mit viel Humor angehst. Ich möchte an dieser Stelle aus dem Anfang von deinem Buch «Null Bock auf Karma» zitieren, weil die Stelle hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Und zwar, ja, also ich habe einfach gewusst, ich muss unbedingt in diese Sendung, weil sie bezieht sich ziemlich direkt so aufs Radio Lora. Allen Insider ist dann gerade sofort klar, warum. Also ich zitiere aus Nullbock auf Karma. Anmerkung: Wir haben in diesem Buch bewusst die tipptechnisch meist kürzere, männliche Ansprache gewählt, weil wir wissen, dass unsere Leserinnen spirituell viel zu fortgeschritten sind, als uns das Schreiben mit politisch korrekten Geboten unnötig schwer zu machen. Wir haben deshalb auf groteske Wortmonster, liebe Mitgliederinnen etc. bewusst verzichtet. Wir danken allen Leserinnen für ihr Verständnis und ihre seelische Reife. Also, du hast nicht zufällig mal ein Schreiben von Radio Lora gelesen?
Nein, das habe ich nicht. Aber ihr sprecht mir da natürlich auch aus dem Herzen, wenn ihr gleich denkt.
Also nicht wir denken gleich, sondern ich.
Ja.
Und also das steht in den offiziellen Briefen und so, liebe Mitgliederinnen, und es hilft nichts zu erklären, dass das grammatikalisch falsch ist. Es geht nicht um etwas anderes, dass man es extra übertreiben will. Aber es ist für mich als Germanistin und sprachliebender Mensch, trotzdem tut es mir weh und ich finde, es ist ein Übertrieb. Also ich bin nicht der Meinung. Wie gesagt, ich würde es viel lieber, also ich gehe das entspannt an, eben in dem Sinn, wie du das geschrieben hast. Und bin dir darum dankbar, in der Art, wie du das formulierst. Also eben, danke für das Verständnis von der seelischen Reife und du sprichst mir damit aus meiner reifen Seele, wie ich das
sagen.
Ich finde, ich habe es einfach toll gefunden. Also, weil man kann es einfach unnötig auch umständlich machen, oder wie auch immer.
Es geht ja genau in das, was du vorhin angesprochen hast, bezüglich dem Humor. Ich finde, der Humor ist etwas ganz Essentielles, ganz ein wichtiges therapeutisches Instrument, weil schon der Spruch «Lachen ist die beste Medizin», das ist nicht nur ein Kalenderspruch, das bewegt unglaublich viele Menschen. Man muss nicht immer unbedingt lachen. Aber genauso das «Politically Correct», was sich bei uns so da eingeschlichen hat, das geht ja gegen jeden Humor. Wenn man also gar nichts mehr sagen darf, ich glaube, in Amerika darf man jemandem nicht mehr tot sagen, wenn er tot ist. Man muss sagen «Horizontally Challenged», also horizontal herausgefordert. Mm,
Jesus,
also, das war ein übertrieben natürlich,
ja,
aber
ja.
Das geht natürlich gegen jede Art von Lockerheit im Gespräch, im Leben und natürlich auch in der Praxis. Wenn man da versucht, ein schwieriges Thema zu behandeln, muss man das nicht immer so tot ernst nehmen oder bringen, dass es noch schlimmer wird.
Ja, ich sehe das auch so und ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Humor auf dem Sender.
Super, bringen wir den doch gerade rein.
Gut. Also, ja, wie wichtig ist es dir, neben Humor, also sicher nie auch so moralisch und belehrend zu sein? Also ich spüre nie irgendwie in deinen Büchern irgendeine Moral raus, sondern es ist eben immer so die natürliche Lockerheit, aber gleich etwas Ernstes dahinter. Einfach so, ja.
Ja, absolut. Also ich denke gerade auch, dass das Moralinsaure ist wieder so ein völliges Anti-Humor-Ding. Das heisst, irgendjemand kommt mit seiner Meinung und versucht, am anderen die reinzuprügeln. Das gefällt mir gar nicht. Das ist wieder etwas Angst, das erlaubt keine Freiheit im Denken oder in der Entwicklung. Darum finde ich, wenn ich versuche, jemandem zu helfen, probiere ich sowieso mehr Fragen zu stellen, als ihm irgendwie etwas zu sagen, wie es sollte sein. Es kommt meistens psychologisch viel besser über, wenn man Fragen stellt, weil wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, muss dein Hirn anfangen, nach Ressourcen, nach Lösungen zu suchen, statt dass ich dir da irgendwie meine Meinung und meine Ratschläge wie ein feuchtes Tuch um die Ohren klatsche. Und das ist die Art, die mir viel sympathischer ist, wenn es geht, ein bisschen mit Humor natürlich, aber auch nicht jetzt, dass man so da Haar muss herbeiziehen, aber sicher nicht eben mit Moral und Ethik und so weiter, das muss ja schlussendlich zu meinem Gegenüber passen und nicht, dass ich ihm da meine Meinung überstülpe.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis zu dieser Sendung, also alles, was wir jetzt noch diskutieren, das ist ja das, was wir mir sagen, das heisst nicht, dass es genau so ist, sondern es sind einfach gewisse Ideen, Vorstellungen, wo wir da einfach diskutieren. Also das ist im Sinn von dem Sender und das ist mir auch ganz wichtig, aber wir werden natürlich gewisse Begriffe auch anschauen und das ist also in dem Sinn überhaupt in keinem Moment irgendwie predigend gemeint oder so, aber ich glaube, das verstehen wir soweit. Ja, eben, jetzt kommen wir gerade zu so einem komplexen und ich sage jetzt einmal recht strapazierten Begriff, Karma. Du erklärst den sehr alltagsbezogen, auch ziemlich einfach, zumindest am Anfang vom Buch. Ich habe nicht das ganze Buch gelesen, aber ich war da recht überrascht gewesen über die Erklärung. Ich zitiere: «Sie werfen eine Münze in das Parkometer. Und irgendeine seltsame Magie schützt sie vor einer Buße. Das ist Karma.» Also das ist ein Beispiel für das physikalische Gesetz, das wir aus der Schule kennen. Aktion gleich Reaktion. Also jede Aktion löst eine Reaktion aus, eine positive Aktion, eine positive Reaktion, eine negative Aktion, eine negative Reaktion. dafür gibt es auch verschiedene Sprichwörter, die man glaub, jetzt nicht unbedingt dann zitieren müssen. Ich denke, das ist auch den meisten, die nichts glauben wollen, einigermaßen plausibel. Aber so, also du erwähnst es auch, dass die Zeitspanne zwischen der Aktion und der Reaktion, dass die können länger dauern jetzt als im Fall von der Parkbus. Und so wie mir der Begriff Karma bekannt gemacht worden ist, ist es sogar, kann es sogar sich über andere Leben ausdehnen. Also dass sogar die Zeitspanne zwischen der Aktion und der Reaktion kann sich auf das vorhergehende Leben oder einfach auf ein zukünftiges Leben kann beziehen. Also dass man sozusagen gewisse Altlasten von Karma aus alten Leben mit sich umschleppt sozusagen und die Möglichkeit bekommt in diesem Leben, um die abzubauen. Beziehungsweise eben, manchmal lädt man es eben auch noch umso mehr auf. Also wie siehst du das?
Da müsste ich jetzt gerade unglaublich ausholen. Das sind jetzt so viele Fragen gewesen. Wobei, ich denke zum Anfang, das Beispiel mit der Parkour, das ist im Prinzip ein bisschen ironisch und provokativ gemeint. Mhm. Ich würde jetzt nie Karma genau so definieren. Das habe ich im Buch eigentlich so beschrieben, damit die Leute mal so ein bisschen ein Momentmal-Phänomen haben und darüber nachdenken. Weil Karma, es kommt immer darauf an, wie man das interpretiert. Wenn man es hinduistisch, buddhistisch anschaut, aus dem Sanskrit heisst das Karma die Tat. Und man könnte sagen, für gute Taten gibt es gutes Karma, man kommt vorwärts, entwickelt sich, und für schlechte, da gibt es eher dann unangenehme Reaktionen und Leben, oder man wird irgendwie als Hund oder etwas wiedergeboren. Da gibt's,
oh, Achtung, jetzt kommen die Leserbriefe der Hunde wieder.
Genau. Also wie gesagt, ich will mich auch gar nicht zu fest auf die einzelnen Karma-Deutungen einlassen. Ich benutze Karma in dem Zusammenhang, gerade jetzt in meinem Buch «Null Bock auf Karma», bewusst auch ein bisschen, um darüber nachzudenken, was bedeutet Karma für mich im Sinn von, haben meine Gedanken, meine Handlungen für mich irgendeine Konsequenz oder nicht? Ich sage jetzt wieder etwas Provokatives, was ich wieder Leserbrief könnte geben. Wenn ich jetzt einen streng katholisch erzogenen Mensch würde sehen, wie er jemanden umbringt und dann geht er beichten und dann ist alles wieder in Ordnung. Das ist für mich etwas, was nicht so ganz stimmig ist. Mhm. Wenn jemand das Karma glaubt, im richtigen, eben so buddhistisch-hinduistischen Sinn, hätte ich jetzt mehr das Gefühl, dass er weiss, es geht nicht nur um seine physikalische Tat, was er mit seinen Händen macht, sondern auch, was seine Gesinnung ist, was der Gedanken und das Gefühl hinter etwas ist. Und dann versucht er tatsächlich und authentisch vielleicht liebevoll und auch für die anderen irgendetwas zu machen, statt immer nur egoistisch oder destruktiv, weil das ja dann auf ihn zurückkommt. Mhm. Handkehrum scheuche ich mich natürlich davor, dass das Karma missbraucht wird, dass die Leute dann können sich in der Opferrolle sehen und erklären, im Sinn, weil ich in meinem letzten Leben das und das gemacht habe, muss ich heute jetzt also leiden und aus dieser leidenden Opferrolle kann ich jetzt nicht raus, das ist mein Karma. Wenn jemand das so will, sehen darf, natürlich. Aber das ist nicht so das, was ich jetzt in der Praxis würde predigen. Ich würde jedem versuchen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, egal, ob es jetzt alte Leben gibt oder nicht.
Mm-hmm, unbedingt. Ja, also sonst geht es ja dann in das Ding rein, von wegen, ja, wie mit Himmel und Hölle. Also, dass man dann einfach findet, ja, okay, es ist gerade jetzt hart in deinem Leben, aber dafür kannst du Karma abbauen. Das ist ja dann der ähnliche schwache Trost, wie ja, dafür kommst du nachher in den Himmel, wenn du jetzt nicht motzisch. Also, in dieser Beziehung, ja, kann ich jetzt auch absolut gar nicht damit anfangen, aber irgendwo durch leuchtet es mir noch ein, dass man, es gibt ja manchmal Sachen, wo man wie irgendwelche Ängste zum Beispiel hat, wo man wie nicht erklären kann, jetzt irgendwie mit dem jetzigen Leben oder irgendwie, es sind nicht alles einfach immer Kindheitstraumata oder so, und das, oder dass man Resonanzen hat zu gewissen Problemen, dass es gewisse Probleme gibt, wo man unbedingt dagegen kämpfen will, aber man hat nicht unbedingt selber genau das Problem jetzt erlebt. Und darum leuchtet es mir jetzt einfach noch ein, dass es könnte sein, dass ich quasi so wie eine so gewisse Altlasten oder einfach so alte Gefühlsebene irgendwie mitnehmen von früher und dass ich in diesem Leben vielleicht eine Möglichkeit habe, um in dieser Beziehung oder in diesem Bereich etwas zu verbessern. Also, ja.
Absolut. Ich denke, Karma und eben das Ganze rund um die Wiedergeburt ist natürlich ein spannendes Thema. Ich habe das natürlich auch sehr intensiv exploriert. Ich habe nach meiner Hypnoseausbildung auch eine Rückführungstherapeutenausbildung gemacht in Indien und habe dann gefunden, jetzt mache ich auch Rückführungen. Dann haben wir damit sicher nicht nur Sympathie bei meinem Kollegenkreis eingeholt. Da gibt es natürlich ein paar Hardcore-Schulmediziner, die das jetzt fürs Hinterletzte würden erachten. Obwohl wir in der Hypnosegesellschaft, in der SMSH, absolut alles dürfen utilisieren, wie man sagt. Das heisst, benutzen. Das heisst, wenn du jetzt da alte Leben glaubst und das, in das kannst innen versinken, in das innen gleiten und dort etwas erlebst und wir gemeinsam etwas können auflösen können, spielt es unterm Strich keine grosse Rolle, ob das jetzt echt war oder eine Fantasie, weil es in dir emotional, seelisch etwas bewegt. Mhm. So gesehen sehe ich das sehr pragmatisch. Es ist eigentlich egal, ob das jetzt die Wahrheit war oder irgendetwas, was nur in meinem Kopf vorgeht. Ich habe vieles auch darüber nachgelesen, ob man jetzt mehr Hinweise oder Beweise in die eine oder andere Richtung hat. Interessanterweise würde ich sagen, gibt es mehr Hinweise, dass es frühere Leben gibt oder vielleicht auch parallele Dimensionen. Da gibt es also die besseren Forschungen darüber als von der Seite, die eher dagegen ist. Aber es ist natürlich ein total polarisierendes Thema. Es gibt praktisch niemanden, der da ganz neutral ist. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. So wie bei den meisten Religionen ist da relativ wenig Toleranz. Und ich bin, wie gesagt, sehr pragmatisch, was nützt und was funktioniert, das benutze ich.
Also das dunkle mich eben ganz wichtig, dass man es auch damit ein gewisses Ziel macht. Also wenn jemand einfach sich rückführen lässt und dass er nachher weiss, er ist früher irgendwie Kaiser gewesen und nachher mit dem hohlen Kreuz durchs Leben läuft, das bringt dir dann auch nichts. Also,
das wäre nicht unbedingt der Sinn von der Sache. Aber das ist sowieso eines der häufigsten Klischees. Ich habe noch nie überhaupt etwas Wichtiges gewesen. Ich habe alle möglichen Bauern und Handlanger und alles mögliche Normale. Ich habe noch nie irgendeinen gehabt, jetzt der Nero oder der Cäsar oder Kleopatra gewesen ist. Das sind ziemlich billige Klischees.
Aber ist es doch auch möglich, dass man kann sagen, irgendwie es gibt also die ganze Karma, also wenn ich so gesagt habe, so ein bisschen Altlast, aber dass es die vielleicht spezifisch zu gewissen Themen gibt. Also zum Beispiel jetzt, vielleicht kann man das sagen, ein Beziehungskarma zum Beispiel, dass wenn man irgendwie vielleicht in früheren Leben in einer Beziehung irgendetwas, ich sage jetzt mal bös gesagt, nicht verstanden hat, irgendwie sich was betrogen hat oder irgendwie etwas, dass man vielleicht in einem späteren Leben vielleicht Chancen überkommt, um das irgendwie vielleicht begreifen, besser machen. Oder ich meine, es ist im Sinn von, ja, man wird dann auch betrogen, das wäre vielleicht ein bisschen zu platt, aber einfach dass man kann den Karma-Begriff so verstehen kann, dass es für verschiedene Ebenen und verschiedene Themen vielleicht auch Karma gibt, oder?
Absolut. Ich denke, es ist alles möglich. Die Frage ist nur, ist es wichtig? Das
ja,
ist
okay.
Zu meinem heutigen Stadium beziehe ich mich immer mehr aufs Hier und Jetzt, eben statt dass man immer im Alten geht, grübeln, wo erst noch unklar ist, gibt es das überhaupt, ist das die Ursache? Ich glaube, man kann durchaus im jetzigen Leben und sogar noch spezifischer im Hier und Jetzt sehr vieles ändern. Ungeachtet, ob jetzt mein Problem vor einem Jahr oder in meiner Jugend oder allenfalls in meinem letzten Leben entstanden ist. Und das ist, erscheint mir wichtig, auch gerade in dem Zusammenhang, wenn du jetzt eben zum Beispiel das Beziehungskarma ansprichst, der Standardfall, die geprügelte Frau, eine, die einen Partner hat, der sie immer prügelt und alle Freunde sagen, verlass doch den Dumm sich endlich einmal. Und sie kann einfach nicht, weil er ist ja schon ein Lieber, wenn er sie gerade nicht prügelt. Dann, wenn die sich endlich trennt, ist es durchaus möglich, dass sie am nächsten Term läuft, wo sie wieder verprügelt. Und das würde ich jetzt nicht zwingend mit Karma in Verbindung bringen, obwohl es möglich ist natürlich. Aber ob das jetzt in dem Leben angefangen hat, das Problem, oder im letzten, wäre
spielt
für mich
gar nicht
so
Rolle.
Wahnsinnig wichtig.
Aber dass eben, dass sich die Sachen, die sogenannten Déjà-vus, irgendwie, also, dass das immer wieder kommt, heisst ja schon, dass man da irgendwie noch eine Hürde muss irgendwie überschreiten. Also das ist ja nicht ein Zufall. Also hast du so Leute, die in deine Praxis kommen und finden, oh nein, jetzt habe ich schon wieder so eine mit dem Problem X, warum ist das so? Also das kann vielleicht dann schon helfen, also den Leuten einfach auch aus dieser Opferrolle raushelfen, um einfach zu sagen, es ist eine Art ein Steigbügel vom Universum, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt, dass eben bei diesem Problem nochmal heranschaust. Und also, ja.
Es ist sicher eine Standardsituation in dem Sinn, dass sehr viele Leute immer mit den gleichen Themen und Problematiken wieder in die Praxis oder allgemein im Leben konfrontiert werden, dass sie bemerken, sie nicht immer 300 verschiedene Problemthemen. Meistens haben Menschen ihre typischen, sich wiederholenden 1, 2, 3 Problemzonen. Und das empfinde ich als Einladung, das mal genauer anzuschauen. Und vor allem vielleicht mal ein bisschen von der Projektionsebene wegzukommen. Der andere ist schuld, das Schicksal, die Nachbarn, die Wirtschaftslage etc. Wenn man bei sich anfängt, dort wird es meistens viel, viel spannender. Und das ist der Ort, wo bei den meisten Leuten sehr unbeliebt ist, bei sich selber mal anfangen. Und eben da sind wir bei dem Spiegelthema, wo ja auch viele Leute ansprechen. Spirituelle Welten, sagen wir da häufig, dass man alles, was man um sich erlebt, uns den Spiegel vor die Nase hebt. Und ich finde, das ist ganz ein ganz spannendes Spiel, wenn man auf das eingeht, dass man das System erkennen kann.
Ja, weil jetzt gerade, wenn man jetzt beim Partner bleibt, dort stört es einem ja dann irgendwie mehr als bei einem selber. Und manchmal realisiert man eigentlich, dass das Problem, das man selber hat, eigentlich vom Partner oder Partnerin gespiegelt wird. Es ist einfach so ein Prozess, um das eigentlich wahrzunehmen. Aber das ist ein super spannend in dem Moment, wo man das irgendwie checkt. Also finde ich jetzt... Also,
es ist spannend, es ist kein knifflig, weil es ist nicht immer 1:1. Also, wenn ich
natürlich jetzt, nicht, es kann auf eine andere Art sein, wie es einem gespiegelt wird. Aber wenn man genau herschaut, ist es im Ursprung eigentlich das gleiche Problem, das beide haben, aber einfach anders ausleben oder ein anderes Symptom haben oder so. Und das irgendwie zu realisieren und dann einfach auch zu merken, shit, eigentlich habe ich das gleiche Problem. Also dann ist es auch einfacher, um vielleicht, ja, also um mit dem umzugehen, vielleicht, dass der Partner oder die Partnerin das hat. Also ich finde, so die Zusammenhänge können zu erkennen, finde ich schon sehr spannend und hilfreich. Also
genau, vor allem wenn man da versucht, die einzelnen Puzzleteile von allen Seiten anzuschauen. Also wenn ich jetzt einem Geizknepper gegenüber hocke oder ein anderes Thema sehe, das mir nicht gefällt, muss ich nicht unbedingt der Geizknepper sein, aber vielleicht habe ich irgendwie ein Problem mit der Sicherheit, dass ich irgendwie materielle oder sonstige Sicherheiten brauche und mir das dann wieder gespiegelt wird. Es hat viel mit an dem Thema rumphilosophieren zu tun. Es gibt kein unbedingt wahr oder falsch, aber es kann einem sehr viel Augenöffner bescheren.
Mhm. Und du hast viele so Gespräche in deiner Praxis. Also so, dass Leute kommen einfach mal grundsätzlich Lebensberatung und wo man so Sachen analysiert.
Ja. Sehr viel. Ja. Also ich denke, ich habe dann eben die Standardsituation, dass Leute zum Beispiel zum vierten Mal als Mobbingopfer kommen und dann bin ich nicht der, der sagt, ja, das muss ja dir liegen, wenn du immer wieder mit dem konfrontiert wirst. Aber dass man doch mal ein bisschen anschaut, was könnte einem die Situation sagen, was könnte man ändern, damit man nicht immer wieder das Gleiche muss erleben. Und bei Leuten, die da offen sind und ein bisschen anschauen können, ein bisschen introspektiv sind, da wird das ganz spannend und viele machen sehr schnell da ganz viele Knöpfe auf und dann geht es anders weiter als bis jetzt.
Ja, neben dem Begriff Karma gibt es noch andere so strapazierte Begriffe, wie zum Beispiel Spiritualität. Was ist für dich ein spiritueller Mensch?
Ein spiritueller Mensch, wenn ich jetzt versuche, mal eben nicht dreiseitige Definition zu bringen, wäre zum Beispiel für mich ein weiser Mensch. Ich habe das Gefühl, Spiritualität hat für mich heute inzwischen viel mit Weisheiten zu tun, die unsere Vorväter und Vormütter vor schon Abertausenden von Jahren beobachtet haben. Zum Beispiel das, was wir vorhin gesagt haben mit dem Spiegeleffekt, dass man solche Phänomene anschaut und für sich integriert. Es gibt ganz viele so eben Kalendersprüche, die man gut kennt, schon mal gelesen hat, aber das geht beim linken Ohr innen und beim rechten wieder raus. Wenn man die anfängt zu beherzigen, ich glaube, dann wird man weise und irgendwo durch eine spirituell, dass man merkt, vielleicht auch die Kombination von Geist, Seele und Körper ist tatsächlich da, dass wir nicht nur geistige Wesen sind, aber auch nicht nur körperliche und dass es ganz viele Spielregeln gibt im weitesten Sinn, wenn man die anfängt zu beherzigen, dass man dann einfach immer ein besseres oder angenehmeres Leben erfährt gegenüber den ständigen Hürden und auf die Nase fallen Aktionen, die man sonst durchmacht. Die Weisheit ist für mich, glaube ich, die Erkenntnis, dass es so Weisheiten gibt und dass man die kann integrieren im eigenen Leben.
Ja, dass man auch nicht alles muss neu erfinden, sondern einfach auch Kanäle vielleicht auftun und auch die Hilfen, die um einen herum sind, auch wahrnimmt.
Ja, ja,
denke, also,
ich glaube, man muss Rat nicht neu erfinden. Ich glaube, da hat es schon viel weisere Menschen als mich schon gegeben. Aber ich profitiere sehr gerne von der Erkenntnis von früheren Leuten, wenn ich auf dem kann aufbauen kann. Da bin ich schon ganz zufrieden, wenn ich das dann auch an meine Klienten oder Patienten weitergeben kann. Und dass wir uns mit solchen Weisheiten gegenseitig befruchten können. Wie gesagt, wieder nicht im Sinn von Ratschlägen erteilen, einfach wenn es sich ergibt oder wenn jemand um Rat fragt.
Du hast auch so Weisheiten gesammelt im medizinischen Wörterbuch, auch so eine wunderschöne Wortkreation. Ich möchte da Muschel und Adler zitieren, die ich wunderbar finde. Gott, also das ist jetzt wiederum für alle, die eingeschaltet haben, da keine biblische Sendung. Wir sagen dem Ding jetzt einfach mal Gott, man kann dem auch anders sagen, oder das Universum. Gott erschuf die Muschel. Die musste stets nur die Klappe aufmachen, Essbares aus dem Meer filtern und die Klappe wieder schließen. Ein Leben ohne Not, aber nicht gerade faszinierend. Dann schuf Gott den Adler. Dieser hatte die vollkommene Freiheit, durfte am blauen Himmel segeln, wo er gerade wollte, konnte jeden Gipfel erreichen. Doch er musste jeden Tag um sein Überleben kämpfen. Auf die Jagd gehen, oft sehr intensiv, vor allem wenn es darum ging, seine Jungen großzuziehen. Dann schuf Gott den Menschen und fragte ihn, wie möchtest du sein, wie die Muschel oder wie der Adler? Woher hast du die Geschichte?
Das weiss ich nicht mehr. Die ist schon uralt. Ich denke, wahrscheinlich irgendeine uralte Metapher, Parabel, die mir da sehr gut gefällt, weil sie natürlich zwei grundlegend verschiedene Charakterzüge repräsentiert. Das mit den Muscheln ist natürlich schon sehr nahe an dieser passiven, vielleicht ein bisschen opferrollenhaltigen Mentalität und der Adler vielmehr auf dieser Seite, wo man die Sachen anpackt, auch halt ein bisschen im Schweiße seines Angesichts, dass man etwas muss leisten dafür, aber dafür sich die absolute Freiheit kann verdienen.
Aber gibt es nicht auch Menschen, die eigentlich ein bisschen sein wollen wie Muscheln, sage ich jetzt mal böse. Also mich erinnert das so ein bisschen an die All-Inclusive Ferientouristen und so.
Das ist ein guter Vergleich. Mal, also ich denke sogar, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, dass vielleicht der grösste Teil der Menschheit eher auf der Muschelseite wäre als auf der Adlerseite. Wenn man den gängigen Verschwörungstheorien zulässt, kann man auch sagen, dass da die Powers that be uns ein bisschen auf die Richtung erziehen wollen, dass wir zu passiven, konsumfreundlichen Kreaturen werden. Ich glaube, es ist tatsächlich eine gewisse Tendenz, dass Leute das Gefühl haben, also es gibt ja den Spruch, der passt vielleicht auch noch gut zu dem, für unsere Bequemlichkeit ist uns keine Anstrengung zu gross. Die Leute arbeiten zum Teil recht intensiv, also fast schon ein bisschen adlermässig dafür, dass sie dann zu Muscheln dürften werden. Die, die es arbeiten, über das Adlertum zum Beispiel zu Wohlstand zu kommen, werden dann irgendwann zu diesen All-Inclusive-Muscheln und merken schnell mal, dass es nicht so lässig ist, wie sie zuerst gemeint haben.
Ja. Also kommen dann auch so Muscheln in deine Praxis? Oder ist das schon ein bisschen vorselektiert? Also Leute, die in deine Lebensberatung kommen, dass sie vielleicht die sind, weil ich doch merke, mal muss man ein bisschen mehr anstrengen als mal auf mal zu.
Ich habe durchaus viele Muscheln in meiner Praxis, weil es gibt viele Muscheln, die würden niemals freiwillig kommen, aber irgendwann werden sie gezwungen durch den Leidensdruck. Wenn jemand jetzt wirklich so die volle das volle Muschelprogramm raushängt, können wir ja sagen, dass die Muschel irgendwann anfangen zu leiden, weil sie entwickeln sich nicht weiter, sie stagniert. Und das ist für mich eine ganz feste Regel, die ich schon seit sehr langem beobachte. Wenn der Mensch stagniert, dann läuft nichts mehr, dann wird er unglücklich, dann gibt es psychische oder körperliche Probleme oder beides. Und über diese Probleme kommen dann die Muscheln halt doch häufig auf Wanderschaft, werden also zu Pilgermuscheln, könnte man sagen. Und die gehen dann zum Psychiater oder zum Guru, zum Schaman, zu allen möglichen Leuten, häufig auch zu Therapeuten, die ihnen etwas angedeihen lassen. Also eben typisch wäre die Akupunktur, so Wellness und alles Mögliche, wo man wieder kann ein bisschen anhängen und sich machen lassen. Und viele landen dann am Schluss halt, wenn alles nicht funktioniert hat, bei mir und sagen, Herr Dr. Patak, tun Sie mir das bitte weghypnotisieren. Dann sagt denen, das geht meistens nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Man muss da ein bisschen mitschaffen. Und dann fangen wir an, einen Schlagplan auszuarbeiten, wo ich versuche, die Muscheln doch ein bisschen langsam zu Adler werden zu lassen. Auch wenn es noch ganz kleine Flügel sind, die da sprießen. Aber es ist wichtig, dass die erkennen, ganz ohne eigene Anstrengung oder Motivation geht es nicht.
Ja. Aber hast du auch schon mal bei jemandem so fast aufgegeben, dass du gemerkt hast, okay, die Muscheln, die lässt jetzt danach ein bisschen vor sich her dümpeln, bevor sie dann irgendwann merkt, dass sie Flügel hat? Das merkst du, dass du, da kommst du nicht weiter.
Ich denke, ich habe schon einige Muscheln nicht aufgegeben, aber sagen wir mal, das Gefühl gehabt, wie du sagst, die braucht noch ein Zeit, um vielleicht im eigenen Saft müssen zu schmoren. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das braucht gewisse Leute tatsächlich. Ich wirf eigentlich niemand aus der Praxis. Wenn jemand das Gefühl hat, es tut ihm gut, auch bei mir mal zwischendurch können reden oder einmal abladen oder mal durch eine entspannende Hypnose machen, dann behalte ich den gerne und begleite den. Ich habe durchaus ein paar Patienten, die ich jetzt auch weiterhin über Jahre schon relativ häufig gesehen. Aber insgesamt probiere ich natürlich immer wieder an denen kleinen, nicht allzu fiese, aber doch Fußtritt zu geben, dass die mal aufstehen und etwas machen, wenn es irgendwie nur geht. Mhm. Und sonst passiert es eher, dass dann die Muscheln einsehen, dass ich der Falsche für sie bin, weil ich eben irgendwie ein bisschen Initiativen und Mitmachen verlange und nicht einfach das völlige All-Inclusive-Programm, das du vorhin erwähnt hast.
Ja, genau. Ja, viel, um jetzt gerade ein bisschen bei diesen Muscheln bleiben, denken ja auch, wir können unser Leben eben gar nicht steuern, sondern sie sehen sich mehr in der Opferrolle, oder? Und wie du vorher erwähnt hast, alles rundum ist die Schuld. Also sie glauben nicht, dass ihre Gedanken können irgendwas bewegen. Aber was passiert dann, wenn jemand denkt, dass das, was er denkt, nichts bewirkt? Also bewirkt dann, wenn er das denkt, dass es nichts bewirkt, wenn er denkt? Also, ich finde das immer so schön, wenn sich die Logik in eigenen Schwanz beißt. Also wenn man eben davon ausgeht, ich denke was und das hat eine gewisse Energie und eine Wirkung, dann ist das ja dem Sinn einleuchten. Wenn jemand findet, nein, wenn ich etwas denke, egal wie, dann...
Es gibt ja das Zitat, das auch schon vielen Leuten ins Maul gelegt wurde, ist, ich glaube, hauptsächlich am Ford, der gesagt hat, egal ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du hast in jedem Fall recht. Das geht natürlich in die Richtung, dass wenn jetzt ein eingefleischter Realist, vielleicht auch noch ein zynischer Realist, sagt, ich weiß ganz genau, dass meine Gedanken nichts bewirken können, dann würde das quantenphysikalisch oder esoterisch oder wie auch immer ziemlich sicher genau zu dem führen, dass er das erlebt, was er glaubt, nämlich, dass es nichts bewirkt oder nichts gescheit wenigstens.
Wobei der Gedanke natürlich eben indirekt schon etwas bewirkt, nämlich das, was er eben sagt.
Wenn es bewirken würde, dass er recht hat, dann würde er denken, dass er recht hat, aber aus einem anderen Grund, dass tatsächlich ein Hinder ist, sozusagen. Ja.
Genau, ja. Ja, also eben, Für die, die jetzt eben die Quantenphysik sozusagen verneinen, also hilft vielleicht die Zitate aus dem Talmud, wo du auch auf deiner Webseite hast. Also Talmud, einer der wichtigsten Lehrbücher vom Judentum. Dort wird zwar an dieser Stelle nicht gesagt, dass Gedanken direkt zur Realität werden, aber es werden anschauliche Zwischenschritte aufgezählt, die ich finde, sind sehr einleuchtend, die ich denke, können auch für andere einleuchtend sein. Ich möchte es gerne zitieren. Das heisst: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also das ist so ein Schritt für Schritt. Das ist ein Gedanke, der wieder Quantenphysik vorausgegangen ist, auf eine Art, oder?
Es ist dem sicher sehr nahe. Also es ist sowieso spannend, wenn man sieht, dass Quantenphysik in vielen Bereichen eigentlich Wasser auf die Mühlen von der Esoterik gießt, wenn man die Esoterik überhaupt noch so nennen darf. Ist auch ein extrem strapazierter und gummiger Begriff. Aber es geht ein bisschen das magische Denken rein, dass Gedanken können etwas bewirken. Und in der Quantenphysik gibt es ja inzwischen einige Versuche, zum Beispiel da der schon sehr bekannte Doppelspaltversuch, der beweist, wenn man ein Experiment beobachtet oder nicht beobachtet, gibt es verschiedene Resultate. Das wäre von mir aus gesehen theoretisch der Tod der Wissenschaft. Die Wissenschaft verlangt ja, dass ein Experiment repetitiv unter gleichen Bedingungen gleiche Resultate liefert. Und das ist gemäß Quantenphysik, mindestens im subatomaren Bereich, also kleiner als Atom, nicht so. Und es ist noch interessant, dass einer von unseren Supervisor vom Hypnose, von der Hypnosegesellschaft, der Dr. Gary Schmid, ist ein früherer Quantenphysiker und später schon Psychologe geworden, dann auch noch Hypnosetherapeut. Und das ist ein eingefleischter Anti-Esoteriker. Und trotzdem, wenn er über Quantenphysik ein bisschen berichtet, wo ich nur etwa 20% verstanden, weil da muss man einen IQ von 300 haben, bis man das einigermaßen begreift, dann kommt er immer doch noch zum Schluss, dass gewisse Sachen ein bisschen unerklärlich laufen und wahrscheinlich aufgrund von gewissen Synchronizitäten, die vielleicht mehr mit dem rechten Hirn von der Aktivität zu tun hat, wo gewisse vielleicht Schwingungsebenen da bewegen, wo man rein physikalisch nicht kann beweisen oder widerlegen. Darum würde das wieder bedeuten, für die Leute, die gerne wollen, zusätzlich mit ihren Gedanken etwas verändern. Man kann eigentlich nicht beweisen, dass das nicht funktioniert. Das sollte jeder für sich selber herausfinden, ob bei ihm etwas passiert oder nicht.
Ja, nach dem recht komplexen Teil machen wir jetzt etwas ganz Einfaches zur Entspannung, und zwar die sogenannte 1-Minuten-Ohrmassage. Mit meinem Kopfhörer abnehmen für das.
Also ich mache das jetzt als trockene Übung, damit ich also mit dem Kopfhörer kann. Aber du kannst gerne, wenn du willst, dann gebe ich dir gerade Instruktionen dazu.
Wer möchte, kann mitmachen, der Lust hat. Die 1-Minuten-Ohrmassage, kannst du bitte etwas dazu erzählen, was das ist?
Das ist so eine von den Übungen, die ich auch in meinem Buch «Null Bock auf Karma», glaube ich, einmal da beschrieben habe, wie es ein gutes Morgenmanöver ist, um so richtig mal da in die Gang zu kommen. In der Orakupunktur, das ist mehr oder weniger vom Dr. Nogier, von einem Franzosen, erfunden worden, weil die Chinesen haben nur mal im Ansatz mit Orakupunktur angefangen, haben das dann eher verlassen, und der Dr. Nogier aus Frankreich hat das dann ein ganzes gutes System im Ohr gefunden, wo der Mensch widerspiegelt in Form von einem auf dem Kopf stehenden Embryo, könnte man sagen.
Also man kann sich das vorstellen, so ein Embryo wie auf der Ohrmuschel, einfach wenn man das nebeneinander legt, ist das interessanterweise eigentlich die gleiche Form.
Genau, also das kann man auch ruhig googlen, wenn so einfach so ein Embryo im Ohr und so, dann findet das jeder sofort, und man sieht dann, dass der Kopf zum Beispiel im Ohrläppli ist.
Genau.
Und dort würde man dann auch anfangen bei dieser Übung. Wir können es jetzt gerade mal zusammen machen, das heisst, du nimmst jetzt gerade mal mit Zeigefinger und Daumen nimmst deine Ohrläppchen, so schöne Zangen, und tust sie richtig schön massieren, bis Ohrläppchen prall und gut durchblutet und warm wird. Damit tust du den ganzen Kopf stimulieren, das heisst das Hirn und die Nerven vom Zentralnervensystem, die ab dem Hirn abzweigen. Und dann, wenn sich da die Ohrläppchen so richtig saftig und gut anfühlen, kannst du langsam aufklettern, der äußere Kurve vom Ohr entlang, wo dann so richtig Wirbelsäule gängt, die von der Repräsentation her. Und dann langsam einfach immer weiter und weiter rauf. So kommt man dann von der Halswirbelsäule, der Brustwirbelsäule, zur Lendenwirbelsäule und zum unteren Teil vom Körper. Und wenn dann ganz oben angekommen ist, wo das Ohr angewachsen ist.
Autsch, da fängt es an weh zu.
Wenn es weh tut, ist meistens irgendein Punkt, der gerade aktiv ist, und man könnte therapeutisch etwas bewirken. Vielleicht hörst du jetzt am Morgen auf rauchen, wenn du am Rauchen wärst. Ja. Und dann kannst du auch mit den Fingern nach innen gehen und die Hügel und Täler vom Ohr anfangen genauso massieren. Dann sind wir dann im innersten Teil, zum Beispiel bei den Lungen und bei den Bauchorganen und so weiter. Das heisst, mit der Zeit das ganze Ohr, das muss nicht unbedingt der Reihenfolge nach sein, so schön massieren und stimulieren. Und die meisten Leute fühlen dann schon sehr schnell innerhalb von ein, zwei Minuten, dass sie sich ein bisschen wie wiffer und wacher fühlen. Man hat zwar schöne rosige Ohren und ein bisschen warme Ohren, aber es ist ein ganz guter Start im Tag.
Das stimmt, das macht wirklich wacher.
Wunderbar.
Spannend. Zum Abschluss von dem ersten Teil, die Zeit ist nämlich schon sehr, sehr fortgeschritten. Wir haben noch einen zweiten Teil vor. Möchte ich noch schnell ein Zitat, vorlesen. Ich habe das auch die den Newsletter gelesen haben, oder Sendehinweis kennen es schon, mir gefällt es so gut. Es ist von Mark Twain, das heisst, seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern, Sie könnten an einem Druckfehler sterben. Und das ist auch so die schöne, ironische Art, also eben, ja, nicht alles wortwörtlich nehmen und gleich noch den gesunden Menschenverstand dabei behalten, oder?
Genau. Ich denke, es ist immer gut, wenn man doch ein bisschen kritisch bleibt, Sachen hinterfragt, aber trotzdem offen ist dabei. Das heisst, dass man nicht fanatisch denkt, ich weiss ja eh schon, wie es ist, aber dass man sich auch nicht gerade einen Bärenlad aufbinden. Ja.
Also ich habe jetzt extrem heisse Ohren unter den Kopfhörer.
Dann wirkt es ja schon.
Wir hören ein bisschen Musik. Yves Batak, du hast die wunderbare Amy Winehouse mitgebracht. Möchtest du dazu etwas sagen?
Im Prinzip nur, dass ich ihre Stimme wunderbar und sehr berührend finde. Als ich sie das erste Mal gehört habe, bin ich überzeugt, dass sie irgendwie so eine 50-jährige, korpulente, schwarze Mama mit ganz viel Lebenserfahrung, mit einer uralten Seele. Und da bin ich sehr überrascht gewesen, als ich dann gesehen habe, dass eine sehr junge, brandmagere Frau mit vielen Problemen war. Ich finde, man hört einfach aus dieser Stimme etwas raus, das einem sehr tief geht.
Stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the
Ihr hört Radio Lora, das ist die Sendung mit der Laus. Bei mir zu Gast ist der Arzt, Lebensberater und Autor Yves Pattak. Yves, mich überrascht, dass du als ganzheitlicher Lebensberater, der anderen Menschen möchte helfen, zufriedener sein mit sich selber, und ich jetzt mal so salopp zusammenfasse, dass du Krimis schreibst auch noch. Ausgerechnet Krimis, die ja doch eher die düstere Seite des Menschen beleuchtet. Warum ist das so? Tust du da irgendwie dein wahre Ich? oder tust du da einfach irgendwas, ja, oder geht es um die Sachen, die deine Patienten an dich antragen? Oder warum schreibst du Krimis?
Das ist eine gute Frage und sicher eine von denen, die ich schon am häufigsten gehört habe. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, ein grosser Teil ist einfach in mir. Ich habe wirklich schon im jungen Alter, mit 7, 8 Jahren, angefangen, ziemlich gruselige Zeichnungen machen von Vampiren und Skeletten und allem Möglichen.
Ich habe auch immer Skelett zeichnet, ich habe so eine Phase gehabt.
Ja, ich weiß nicht, ob das alle haben, aber auf jeden Fall irgendwas, der Hang zum Düsteren, zum Makaberen, zum Tod hat mich immer fasziniert, aber nicht auf negative Art. Ich habe das Gefühl, ich sei eigentlich ein zufriedener Mensch gewesen, der aber gerne in diesen düsteren Fantasien war. Auch meine früheren Prägungen rein von den Büchern her, der Wilhelm Busch und Christian Morgenstern, das sind jetzt nicht gerade totale Gruftis gewesen, aber es hat viel Skurriles dahinter gehabt und habe mich zwischendurch auch ein bisschen böse Teil.
Ja, ja.
Und später bin ich dann total schnell auf Edgar Allan Poe und Stephen King und alles Mögliche dann abgesprungen. Und der Stephen King hat einmal ganz einen schönen Spruch gebracht, wo mir ziemlich aus dem Herzen redet, dass der Horror oder sagen wir die Horrorbücher oder der Thriller sagen sichere Wege, um die eigenen Ängste zu explorieren. Man kann das also auf eine sichere, geborgene Art ein bisschen anschauen, was ist da eigentlich in mir, was sind da für düstere Seiten, die ich vielleicht kann verändern, überwinden oder was auch immer. Und das ist mir geblieben und vielleicht hilft mir das tatsächlich, eine Brücke zu bauen zu den Problemen von meinen Klienten, die zum Teil ganz schwere Schicksalsschläge, düstere Welten mit sich tragen. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich da sehr gut auf das einstimmen und sie dort abholen.
Mhm. Dein aktueller Krimi heisst «Tödlicher Schatten». Die Hauptrolle spielt der Mark, ein Lehrer, der gerade seinen Job und seine Frau verloren hat. Er versucht, sich als Taxifahrer durchzuschlagen. Die Anwaltskosten von der Scheidung und andere Rechnungen türmen sich in seiner winzigen Einzimmerwohnung. Der letzte Stolz von Mark ist sein selber geschriebener Roman. Der macht aber vergeblich bei den Verlegen die Runde. Und dann verändert das Zeitungsinserat sein Leben. Sein Rat ist ein einziger Satz über ihre Telefonnummer. Der Satz heisst: «Ich kaufe ihre alte Geschichte.» Kurz entschlossen läutet Mark an und ein gewisser Samuel Janoda meldet sich und schlägt das Pub als Treffpunkt vor. Den Ausschnitt von dem Treffen hören wir jetzt aus dem Hörbuch.
Er kämpfte sich durch das Gewühl zur leicht erhöhten Bar in der Mitte des Saals vor, von wo er sich einen besseren Überblick erhoffte. Noch bevor er die Bar erreichte, sah er den alten Mann auf dem Barhocker und blieb unvermittelt stehen. »Ich bin der Kerl, der das Durchschnittsalter im Pub um 20 Jahre erhöht«, hatte Janoda gesagt. Und Mark fragte sich nun, ob der Mann untertrieben hatte. »Der Typ muss über 90 sein.« Der wohlbeleibte Greis, den Mark für Samuel Janoda hielt, hatte ein pausbackiges, von 1000 Falten überzogenes Großvatergesicht und einen stattlichen weißen Rauschebart, der ihm das Aussehen des ältesten Weihnachtsmannes der Welt verlieh, nur dass er über dem rechten Auge eine schwarze Augenklappe trug. Die zugeknöpfte, grünkarierte Tweedjacke drohte über seiner Leibesfülle beinahe zu bersten. »Eine Tweedjacke im Hochsommer?« wunderte sich Mark, während er sich den Weg durch die Menge bahnte. Der alte Mann saß halb zur Seite gedreht auf dem Barhocker, auf den Hockern neben ihm zwei johlende Jugendliche und verfolgte das Fußballmatch am Fernsehen. Als Mark sich auf einen Schritt genähert hatte, drehte sich der Alte um, als hätte er einen sechsten Sinn. Sein eines Auge leuchtete auf. »Mark Renner!« rief er über den Lärm hinweg. Im gleichen Moment erhob sich der junge Mann auf dem Barhocker zu seiner Rechten und Mark schnappte sich den Platz sogleich. »Gutes Timing«, rief der Alte und überraschte Mark mit einem unerwartet harten Händedruck. Mark stellte den Aktenkoffer mit dem Manuskript neben seinen Barhocker. »Mr. Janoda, nehme ich an.«
»Nennen Sie mich Sam.«
Was darf ich Ihnen bestellen? Whisky Sour? Gin Tonic Screwdriver? Nein, danke, scharfe Getränke sind nicht so mein Ding. Dann ein eiskaltes Guinness. Gerne. Mark schaute sich um. Ein Meer von Köpfen wogte durch das Pub. Zusätzlich zum Lärm des Fußballspiels dröhnte der dumpfe Bass von Popmusik aus den Deckenlautsprechern. Mark beugte sich zu Janoda hinüber. Ziemlich lärmiger Ort für eine Besprechung. Laut ist gut, rief Janoda. Je lauter man redet, desto weniger hören einen die Menschen. Er hob die Hand und zugleich erschien eine pummelige Blondine mit kurzem, struppigem Haar hinter der Theke. Zwei Guinness, schrie der Alte fröhlich, frisch abgezapft und eisekalt. Wie schon am Telefon war Janodas Stimme zwar die eines Greises, doch die Vitalität dahinter war verblüffend. Der Alte schien vor Energie förmlich zu sprühen. Die Barkeeperin lächelte ihn amüsiert an. »Geht klar!« Sie griff nach zwei großen Maßkrügen im Gestell über der Theke und drehte sich zum Zapfhahn. Der Alte schielte auf Marks Aktenkoffer, sein Auge wie dunkler Honig glänzend.
»Kommen wir gleich auf den Punkt, junger Mann! Was für eine Story haben Sie denn, die Sie so dringend loswerden möchten?«
»Ich möchte meine Geschichte keineswegs...«
Janoda lachte laut auf und schlug Mark eine brettharte Hand auf die Schulter. »Nur Spaß, Mark! Ich wollte Sie bloß ein wenig auf den Arm nehmen. Natürlich möchten Sie Ihre Geschichte nicht verkaufen. Sie sind einfach in einem finanziellen Engpass. Kann ich sehr gut nachfühlen. Darf ich fragen, worum es in Ihrer Geschichte geht?«
Die Barkeeperin stellte die schäumenden Gläser mit dem dunklen Bier vor ihnen auf die Theke. Janoda reichte ihr eine 50-Dollar-Note und Mark bemerkte die langen, knotigen Finger des Mannes, die in eigenartigem Kontrast zu dem korpulenten Leib standen.
»Behalten Sie den Rest, junge Dame!«
»Hey, danke!« Sie strahlte ihn an und steckte das Geld rasch weg. Mark griff nach seiner Brieftasche, aber Janoda winkte ab.
»Die Runde geht auf mich, Mark. Im Gegensatz zu Ihnen lebe ich glücklicherweise in absolutem Wohlstand. Deshalb habe ich auch vor, Ihnen ein faires Angebot für Ihren Roman zu machen, sofern
er die richtigen Zutaten hat.«
»Genau!«
Grinsend formte Janoda seine Hand zu einer Pistole. »So jugendlich«, dachte Mark. »Beeindruckend.« Gleichzeitig merkte er, dass dies nicht das treffendste Wort war. Die überbordende Energie des Alten war eher schon verstörend. »Darf ich fragen, woher der Name Janoda stammt? Ich habe ihn noch nie gehört.«
»Wenn Sie wüssten, wie oft ich diese Frage höre!«
Der Alte seufzte theatralisch.
»Gemäß meinen Nachforschungen waren meine Urgroßeltern polnische Juden. Janoda ist eine Abwandlung von Jagoda, was auf Polnisch Beere bedeutet. Tja, man kann sich seinen Namen nicht auswählen. Und nun lassen Sie uns auf einen möglichen Deal anstoßen.«
Sie ließen die Bierhumpen klirren. Das Bier schmeckte herrlich kühl und so malzig, dass es beinahe süß war. »Sam, vielleicht können wir uns beide einiges an Zeit ersparen, wenn Sie mir eine ungefähre Vorstellung der Summe vermitteln könnten, an die Sie denken. Gesetzt den Fall, Sie möchten ihn wirklich kaufen. Ehrlich gesagt macht mich der Gedanke, meinen Roman zu verkaufen, halb krank, weshalb ich beschlossen habe, dafür einen ziemlich stolzen Preis zu verlangen.« Janoda nickte beipflichtend.
»Gut, Mark, sehr gut. Ich mag Menschen, die Klartext sprechen. Darum werde ich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Und ich bin überzeugt, dass Sie mein Angebot mehr als verlockend finden werden. Ich biete für gute Krimis nämlich einen Standardpreis von 9.000 Dollar. Keinen Cent mehr, keinen weniger.«
Mark, der soeben nach seinem Glas gegriffen hatte, setzte es langsam auf den Bierdeckel zurück. Seine Lippen fühlten sich auf einmal taub an. »Ich muss mich verhört haben. Sagten Sie, 9.000 Dollar?«
»Das ist ein verdammt guter Preis für einen Roman, den offenbar kein Verlag haben will, Mark.«
»Das ist genau der Betrag, den ich im Kopf hatte.«
»Ha!« rief Janoda und schlug die flache Hand auf den Tresen. »Wenn das kein Zeichen ist, dann brauchen Sie mich nur noch zu überzeugen, dass Ihr Roman diejenigen Ingredienzien hat, die mich interessieren.«
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch «Tödlicher Schatten», gelesen vom Schauspieler Bodo Primus, geschrieben von Yves Battag, der heute bei mir zu Gast ist. Yves, wie bist du auf die Idee gekommen, den Satz «Ich kaufe ihre alte Geschichte» als zentrales Element von deinem Krimi zu nehmen? Also, ist es das, was alle Autorinnen und Autoren eben hoffen, dass irgendwann jemand mal noch ihre Geschichte kauft? Ist das so der Kernsatz? Oder?
Auf der Ebene des Schriftstellers ist das sicher einer der grossen Honigtöpfe, wo man fliegen damit fangen kann. Ich denke, fast jeder Schriftsteller geht durch die Phase durch, wo man manchmal anfängt zu hadern. Wann finde ich endlich mal den Verlag, der mich unterstützt, dass ich überhaupt da mal ein bisschen rauskomme? Und da muss man unglaublich Geduld haben. Also da gibt es eine schöne Anekdote von Stephen King, wo er angefangen hat zu schreiben, sich einen ganzen langen, ich glaube 1 Meter langen Nagel in die Wand geschlagen hat für seine Absagebriefe, die man damals überkommt, und nach etwa 3-4 Monaten der Nagel schon voll gewesen. Also das ist okay. Etwas, wo man wirklich eine ziemlich dicke Haut und den Mut muss auch weiterzumachen. Darum, wenn jetzt so etwas in der Zeitung steht, für einen Schriftsteller, der das eben schon viel probiert hat, wie die meisten in ihrer Karriere, dann, wenn man über so einen Satz wird stolpern, kaufe ihre alte Geschichte, da würden die meisten, die ein Manuskript rumliegen haben, gerade mal grosse Augen machen und denken, was ist da dahinter?
Mhm. Hast du daheim auch noch irgendeine alte Geschichte, die rumliegt, die bis jetzt noch niemand gekauft hat?
Ich habe alles. Ich habe alte Geschichten, ich habe neue, ich habe alles zwischendurch. Ich habe vor allem relativ viele ältere Kurzgeschichten, die zum Teil noch im Anfangsstadium stecken geblieben sind, andere, die schon fast perfekt sind. Ich habe viele Kurzgeschichten, die Pflänzchen sind, wo ich noch keine Ahnung habe, ob das einmal ganze Roman werden oder Kurzgeschichten oder ob die da noch absterben. Das ist alles noch offen. Momentan bin ich gerade an 3 Projekten fast ein bisschen gleichzeitig. Eins ist sicher da im Zentrum. Es ist immer so ein bisschen ein Work in Progress. Das heisst, ich habe immer irgendetwas sozusagen als Pfeil im Köcher. Gewisse Sachen fängt man an, lässt sie liegen, die reifen vor sich her und irgendwann ist der Moment da, wo man weiterschreiben will. Mhm. Manchmal kommt der Moment vielleicht auch nie.
Mhm, Was empfiehlst du Autorinnen und Autoren, die ihr erstes Buch rausgeben wollen?
Haben wir 3 Stunden Zeit? Also ich denke, der wichtigste Teil ist sicher mal, dass man sich überlegt, will ich schreiben und für was und macht es mir Spass. Weil wenn jemand sagt, ich will jetzt einfach berühmt und reich werden, dann ist es ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Das ist sicher das Dümmste, was man machen kann. Man kann einfacher im Lotto gewinnen, als Schriftsteller irgendwie auf ein gutes Einkommen kommen, statistisch gesehen. Also die Passion und die Leidenschaft, die muss einfach da sein und man muss ein gutes Gefühl haben, die bleibt mir für die nächsten 20, 40 Jahre erhalten. Dann ist es sicher mal wichtig, dass man überlegt, schreibe ich für mich selber oder für das Publikum. Und wenn es für das Publikum ist, was die meisten ja wollen, dann sollte man ruhig mal drauf losschreiben, selber beurteilen, wie es aussieht und dann sich gerade mal einen Reality-Check unterziehen, indem man ein paar Freunde und Bekannte und dann möglichst ein paar fremde Leute das lässt lesen, um zu schauen, habe ich überhaupt das minimale Talent, das man kann auftrainieren, aufkütteln sozusagen, bis ich ein guter Schriftsteller werde. Weil ich persönlich glaube, dass viele Leute ein Grundtalent haben. Einige haben sogar ein super Talent, aber 80% ist wahrscheinlich harte Knochenarbeit, wie bei jedem Job, dass man immer besser wird, dass man trainiert, übt, sich entwickelt. Und wenn all diese Faktoren gewährleistet sind, dann würde ich sagen, vorwärts, soll schreiben.
Mhm. Ist die Schweiz ein gutes Pflaster für Schriftstellerinnen und Schriftsteller?
Wahrscheinlich ist die Schweiz gleich gut wie Deutschland und Österreich. Ich glaube, für den deutschsprachigen Sprachraum ist da wahrscheinlich nicht eine Plattform viel besser als die andere. Wir haben durchaus sehr gute Verlage. Der Diogenes Verlag zum Beispiel ist ein hervorragender, renommierter Verlag. Wenn man bei so einem unterkommen würde, können wir sicher auch von der Schweiz aus durchstarten und die Welt erobern. Aber insgesamt sehe ich da keinen grossen Unterschied, abgesehen von der Grösse sozusagen von den Ländern.
Mhm. Warum hast du deinen Krimi «Tödlicher Schatten» auch als Hörbuch herausgegeben?
Das hat verschiedene Gründe. Einerseits sind die ersten Kritiken von meinen Probelesern sehr, sehr ermutigend und hervorragend gewesen. Und dann habe ich auch noch einen guten Freund, der kennt den Bodo Primus, eben einen renommierten Hörbuchsprecher und Schauspieler aus Deutschland. Ich habe dem seine Stimme natürlich schon lange kennt, habe einfach nicht gewusst, wie er heisst. Und er hat gesagt, er könnte ihm das Manuskript mal geben. Und obwohl der Bodo Primus natürlich sehr überlastet ist mit Angebot, weil er sehr bekannt und begehrt ist mit seiner super Stimme und Sprechtechnik, hat er dann gefunden, dass ihm der Roman sehr gut gefällt. Und er würde das gerne mit mir zusammen machen. Und jetzt haben wir das Hörbuch rausgegeben.
Das ist toll. Es ist fantastisch, wie er liest. Und ich bin auch sehr begeistert von dem, was ich bisher gehört habe. Ja. Ja, das war es schon für heute. Wir sind am Ende dieser Sendung, fast am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Yves Batak, dass du dir Zeit genommen hast für die Sendung. Alles Gute weiterhin und viel Erfolg, auch als Schriftsteller. Ja, ich bin, wie gesagt, persönlich grosser Fan von «Tödlicher Schatten». Ich habe erst die ersten 90 Minuten, übrigens nonstop, gehört. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann das Hörbuch nur empfehlen. Man kann es bestellen auf yvespatak.ch. Yves schreibt man mit Y und dann mit einem V-E-S, Patak, wie man sagt, .ch. Oder ihr könnt zuhören, wenn es gelesen wird, auf Radio Lora, immer am Donnerstagmorgen um 6 bis um 7. Also für Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher wird das ganze Hörbuch gelesen, also vorgespielt. Wir schliessen ab mit einem Lied von Dusty Springfield, das du mitgebracht hast. Es heisst «Son of a Preacher Man». Hast du etwas sagen dazu?
Eigentlich nicht. Das ist ein Oldie but Goldie, heisst von den Liedern, die ich immer wieder gerne höre. Damit auch dir herzlichen Dank für das Interview und dir einen schönen Abend.
Sehr gerne. Danke für alle, die zugelassen haben, dass ihr dabei waren. Die Sendung mit der Laus gibt es wieder im Monat. Dann gibt es wunderschöne kapverdische Musik. Mehr verrate ich noch nicht. Ich hoffe, dass ihr auch dann dabei seid. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Hebt euch Sorge. Ciao zusammen. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
Yeah.